Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Die erste Liebe, mit Schmetterlingen im Bauch, überbordenden Gedanken und Gefühlen. Bei vielen von uns ist die Erinnerung daran unauslöschbar im Tagebuch des Lebens niedergeschrieben. Eine Lebensphase, die für junge Menschen aber auch mit vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden ist. Liebe macht verletzlich. Wir können nicht immer stark sein und wir müssen lernen, Gefühle einzuordnen und über sie zu sprechen. Auch um Grenzüberschreitungen und die Vereinnahmung durch andere zu verhindern. Die deutschsprachige Erstaufführung Geschichte eines Nein, die nun als Zwei-Personen-Stück in Heilbronn in der Box gezeigt wird, beschäftigt sich einfühlsam mit diesem Thema. Regisseurin Sarah Speiser.
Wie verletzlich und wie sensibel und wie zerbrechlich man sein kann, wenn man sich öffnet. Diese erste große Liebe zu erfahren, bringt so viel mit sich, aber auch genauso die Beziehung von Vater und Tochter oder Sohn und Mutter, die sind genauso zerbrechlich und wichtig, und da den Mut zu bekommen, sich zu wehren und sich für sich einzusetzen, sind die Hauptthemen von dem Stück.
Aus der eigenen Erfahrung heraus wurde das Stück vom italienischen Autorenduo Annalisa Arione und Dario De Falco auf der Basis von Workshops mit Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt. 2021 wurde Geschichte eines Nein in Italien uraufgeführt, mit den Autoren als Darstellern. Als theatrale Erzählung, ohne Requisiten und Bühnenbild. In Heilbronn hat das Team rund um Regisseurin Sarah Speiser einen anderen Weg gewählt und ein variables Bühnenbild mit wenig Requisiten und viel Raum für Assoziation geschaffen. In dieser Folge der Hörbühne möchten wir Ihnen die Hintergründe dieser Produktion näher bringen. Neben Sarah Speiser spreche ich auch mit Dramaturgin Nicole Buhr, mit der Schauspielerin Magdalena Lehnen und mit dem Schauspieler Chris Carsten Roman. Außerdem hören Sie wieder einige Szenenausschnitte. Mein Name ist Katja Schlonski. Seien Sie herzlich willkommen. Sarah Speiser, du hast einmal gesagt in einem Interview, drei Dinge braucht eine Inszenierung. Tempo, Humor und Charme. Inwieweit erfüllt ihr diesen Anspruch mit der deutschsprachigen Erstaufführung von Geschichte eines Nein?
Ja, lustig, dass ich das gesagt habe. Ich finde, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg, diese drei Dinge auf jeden Fall wieder mit reinzunehmen in diese Inszenierung. Ja, wir haben ein sehr temporeiches Stück, viele verschiedene Figuren. Die zwei SpielerInnen, die wechseln relativ schnell immer wieder. Wir haben zwei Erzählfiguren, die diese ganze Geschichte erzählen und durch diesen Abend führen, aber dann wunderschöne Charaktere, Figuren, in die sie dann eintauchen und diese Geschichte sehr lebendig gestalten. Manchmal ist es sehr humorvoll und lustig und manchmal ist es sehr berührend und tragisch.
Und es hat auf jeden Fall viel Charme.
Ich finde schon, natürlich, ja. Ich finde, es hat sehr viel Charme. Ich finde, die zwei auf der Bühne sind so toll, die machen das so wundervoll, die machen das so charmant und ehrlich und pur. Man sieht ihnen so gerne zu, das ist ein wahres Vergnügen.
Die Leiterin des Jungen Theaters, Nicole Buhr, ist auch die betreuende Dramaturgin dieses Stücks. Es war maßgeblich ihre Entscheidung, das Stück in den Spielplan aufzunehmen. Welche Überlegungen haben zur Entscheidung für dieses Stück Geschichte eines Nein geführt?
Ich weiß lustigerweise immer gar nicht mehr, wie ich die Stücke gefunden habe. Ich weiß aber, als ich es das erste Mal gelesen hatte, ist es mir sofort hängen geblieben. Und was mich so wahnsinnig daran fasziniert, ist, dass es so niedrig ansetzt, so basal, dass es eben nicht gleich um einen körperlichen Missbrauch geht, dass es nicht um eine wirkliche Gewalteskalation geht, sondern dass es sich ganz niedrigschwellig damit beschäftigt, was fühle ich, wo sind meine Grenzen, wie finde ich die, wo werden sie schon überschritten, ohne dass wir es überhaupt thematisieren, ohne dass wir es überhaupt merken, und damit sozusagen, ja, was an der Wurzel zu packen, was ganz schlimme Auswüchse hat.
Damit Sie nun besser nachvollziehen können, wovon wir sprechen, hören wir jetzt erst einmal kurz ins Stück rein. Auf der plüschig-türkisen Bühne treffen sich Martina und Alessandro. Aber auch viele andere Figuren wie Martinas Papa, ihre Freundinnen, seine Eltern, eine Apothekerin oder ein übergriffiger Typ im Park. Alles im sekundenschnellen Wechsel, gespielt von Magdalena Lehnen und Chris Carsten Roman, die dazwischen auch noch Erzählerfunktion übernehmen.
Wenn es einen Moment im Leben gibt, an den sich jeder erinnert, dann ist es...
Der erste Kuss.
Der erste Kuss. Martina hatte ihren ersten Kuss...
Mit 14.
Martina ist mittlerweile 14 Jahre alt und trägt so gern den Rock mit dem Leo-Muster. Sie hat weiße Bluetooth-Kopfhörer, ein iPhone 8 und eine fleischfressende Pflanze namens...
Yvonne, hast du Hunger? Durst?
Sie hat keine teuren Klamotten, kein Moped und auch keine Mama. Wenn Martina morgens aufwacht, putzt sie sich die Zähne, wäscht sich das Gesicht, kommt aus dem Bad und sucht sich was zum Anziehen aus.
Morgen, Papa!
Der Papa begrüßt seine Tochter seit 14 Jahren auf dieselbe Art und Weise. Morgen, Küken!
Nenn mich nicht Küken.
Okay, Küken. Komm nicht zu spät von der Schule, ich mache heute Lasagne.
Yay! Bis später. Martinas Papa ist super aufmerksam, arbeitet im Homeoffice, kocht hervorragend. Ciao, Paps, ich muss den Bus erwischen.
Magdalena und Chris, ihr spielt beide jede Menge Rollen, also ausgehend von jeweils einer zentralen Rolle, nämlich Martina und Alessandro. Sie ist erst 12, dann ist sie 14, später ist sie 18 im Stück und er ist 16. Wie würdet ihr euch denn selbst beschreiben in der Rolle, Magdalena? Was ist Martina für ein Mädchen und später, was ist sie für eine junge Frau?
Also, sie ist, finde ich, für eine 14-Jährige, weil sie die meiste Zeit über ist sie 14, eine sehr starke junge Frau, die sich mit vielen Themen auseinandersetzt, wichtigen Themen, also wie Klimaschutz, wie Feminismus und so weiter und sehr gesellschaftlich engagiert ist, würde ich sagen. Genau, und sehr stark, klar, sehr lebendig, sprudelnd und wissbegierig. So würde ich sie beschreiben.
Und Alessandro, Chris, was ist das für einer mit seiner Haartolle und seinen coolen Klamotten?
Alessandro kommt aus zerrütteten Verhältnissen. Mutter und Vater hat er zwar noch, sieht aber ständig halt Gewalt in der Familie und hat einen Hund, den er sehr liebt. Er ist ein Einzelgänger, hat nicht so die Bezugspersonen, die man als Jugendlicher haben sollte. Von Freunden wird eigentlich auch nichts erzählt. Das heißt, ich gehe davon aus stark, dass der halt allein ist. Klar, sucht er nach Liebe, nach Anerkennung und hat tatsächlich in seinen 16 Jahren noch keine Freundin gehabt, noch keine körperliche Nähe zu einem anderen Menschen eigentlich verspürt. Und ja, ich glaube, er ist auf der Suche nach seinem Platz in dieser Welt.
Eine Frage stelle ich gleich mal am Anfang. Gibt es in diesem Stück eigentlich Täter und Opfer?
Ich würde auch sagen, dass auch Alessandro eigentlich ein Opfer ist, ein Opfer der Gesellschaft. So, gerade auch für junge Männer, die keinen Bezug zu ihren Emotionen und Gefühlen haben und es auch nie lernen und auch keine Worte dafür finden, würde ich schon sagen, dass sie eben auch Opfer sind. Und das ist so, natürlich ist auch Täter-Opfer-Ding da, aber ich glaube, dass eher beide Opfer sind.
Wie habt ihr euch mit den jeweiligen Rollen auseinandergesetzt? Gilt es da auch in der eigenen Biografie nachzugraben?
Ja, also ich finde, es ist schon sehr spannend, weil gerade dieses Thema Grenzen setzen beziehungsweise Grenzüberschreitungen, ich glaube, dass das jeder schon mal erlebt hat oder jede. Und dann ist da eben diese Figur, die mit 14 Jahren einer Belästigung ausgesetzt ist und mit Angriff reagiert. Ich habe so einen hohen Respekt davor. Also das war wirklich so ein, boah, okay, wie viel hat diese junge Frau schon dagegen gehalten oder hat das irgendwie gemacht, was ich mich damals nicht getraut hätte oder heute noch auch noch Schwierigkeiten damit habe. Ja, und deshalb ist es auch selber ein Lernen, ja.
Für dich als Magdalena. Chris, wie geht's dir? Alessandro ist ja im Stück derjenige, der zunächst mal diese junge Frau beschützt.
Ich würde nicht mal sagen, dass er sie beschützt, sondern ich würde sagen, er kommt zwar zu Hilfe, aber sie hat sich ja schon so gewehrt, dass der Angreifer in die Flucht geschlagen wurde. Ich kann diese Person zu 100% nachvollziehen. Vor allen Dingen auch dieses frühzeitig Erwachsenwerden, für Eltern sich verantwortlich fühlen, obwohl man es in diesen jungen Jahren eigentlich noch nicht sollte. Und ich kann auch das Nein tatsächlich zu lernen, weil die beiden müssen das Nein ja in dieser Geschichte lernen, auf unterschiedlichen Art und Weisen. Und sich zu behaupten und zu sagen, hier ist jetzt meine Grenze, das ist die Grenze. Und die zu definieren mit eben einem klaren Nein, kann ich mich total reinschmeißen und sagen, ja, ich kann sehr mit dieser Figur sympathisieren. Finde natürlich auch schlimm, was er tut. Aber ich kann das halt tatsächlich nachvollziehen in Phasen und weiß halt auch, dass Trauma oft weitergegeben wird.
Was er tut, ist zunächst nachvollziehbar. Alessandro verliebt sich in Martina und sie sich in ihn.
Alessandro fragt sich bis zur zweiten Haltestelle, was er hier Interessantes sagen könnte. Als er merkt, dass sie fast an der Schule sind, nimmt er all seinen Mut zusammen und... Wie heißt du?
Auf Instagram Frida Caletta 06.
Wie?
Wie die junge Frida Kahlo, mit kleinem K, aber 06 am Ende.
Okay.
Hey, wo gehst du hin?
Hallo, Sticker.
Bist du bescheuert, mir zu schreiben? Sticker.
Ich wollte nur wissen, wie du wirklich heißt.
Martina. Und du?
Alessandro.
Freut mich.
Nur noch eine Station bis zur Schule. Alessandro merkt, dass er sich beeilen und etwas tun muss. Also nimmt er all seinen Mut zusammen und schreibt: Martina, darf ich dir einen besonderen Ort zeigen?
Okay. Wann?
Na jetzt, lass aussteigen.
Spinnst du? Ich kann nicht einfach so aussteigen. Ich habe in der dritten Stunde einen Englischtest.
Wir sind zur zweiten Stunde zurück, versprochen.
Okay.
Er animiert sie zum Schuleschwänzen, passt sie an der Bushaltestelle ab. Es stellt sich die Frage, wo beginnt eigentlich eine Grenzüberschreitung? Meine Frage an Regisseurin Sarah Speiser. Es geht um erste Liebe, um den Reiz der ersten Liebe, aber auch um die Risiken, die mit der ersten Liebe womöglich verbunden sind. Ein Thema, das immer wieder und in ganz unterschiedlichen Varianten auch am Theater auftaucht. Wie ist die Herangehensweise in diesem Stück für Menschen ab 12 Jahren? Was macht es anders? Was unterscheidet es von anderen Stücken? Was macht es vielleicht auch besonders?
Ich finde, das Besondere an dem Stück ist, dass das klare Thema auch ist, wie spricht man über Gefühle und wie kann man die Grenzen spüren und darüber sprechen und ausdrücken und erzählen oder dem Gegenüber auch klar machen. Das ist etwas, was super schwierig ist, was ich heute auch noch schwierig finde. Wie kann ich mich wehren? Wie kann ich Nein sagen? Wie kann ich Grenzen spüren? Und auch wenn ich sie spüre, dann wie kann ich sie ausdrücken? Und das ist auf jeden Fall ein großer Teil dieser Inszenierung und dieses Stückes von den AutorInnen, die gesagt haben, wir wollen ein Stück schreiben, bei dem wir darüber reden, dass es schwer ist, über Gefühle zu sprechen. Und das machen diese zwei ErzählerInnen, die öffnen sozusagen diese Welt von den beiden Hauptfiguren, von Alessandro und Martina. Wir begleiten gemeinsam diese zwei Figuren und es geht darum, dass die sagen auch immer wieder, es fühlt sich jetzt komisch an, aber ich traue mich jetzt, das nicht laut auszusprechen. Und dann gehen sie sozusagen über eine Grenze drüber und gehen immer weiter und verlieren sich. Und dann plötzlich merken sie, nein, es stimmt doch nicht. Und dann den Mut zu haben und sich zu riskieren und dann Nein zu sagen, das ist gerade in diesem Thema erste Liebe total spannend, interessant. Man macht sich ja auch verletzlich, indem man Gefühle zeigt und ausspricht, macht man sich verletzlich. Beim ersten Kennenlernen, bei den ersten Liebesgefühlen, positiven oder negativen, ist es super schwierig, die zu sortieren oder zu kanalisieren und selber zu verstehen. Wenn man sie selber nicht versteht, wie soll man sie einem anderen erklären? Und wir kennen es alle. Wir haben alle verschiedene Beziehungen zu verschiedenen Menschen und Liebe spielt ja zum Glück bei uns immer eine große Rolle.
Okay, ich schwänze heute Schule.
Ja, vielleicht.
Ich muss gehen, ich bin heute mit Kochen dran.
Ah, dann muss ich wohl auch schnell nach Hause gehen.
Ich glaube, Papa wird sich schon zurechtfinden.
Echt?
Ja.
Ja?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ja?
Ja. Da kommt der Bus.
Dann nehmen wir den, oder?
Mhm. Ja. Ich bin da.
Jetzt schon?
Ja. Ich muss jetzt wirklich gehen, sonst macht sich mein Vater Sorgen.
Okay, der Letzte.
Nein. Hey, wenn ich Nein sage, heißt das... Wenn
ja.
Ich Nein sage, heißt das...
Ja.
Hey, wenn ich Nein sage, heißt das...
Bis morgen, Frida Caletta 06.
Bis morgen. Herr, ich hab doch Nein gesagt.
Habt ihr während der Probenarbeit viel über eigene Erfahrungen gesprochen?
Ja, wir haben auch natürlich unsere eigenen Erfahrungen ausgetauscht zum Teil. Es ist aber auch immer schön, dass man auch gewisse Themen oder Geschichten für sich behalten kann. Deswegen kreieren wir eigentlich immer einen sehr vertrauten, offenen Raum, dass man Sachen erzählen darf, wenn man möchte, aber man muss nicht. Was ich auch so super spannend finde, ist diesbezüglich, ist, seit ich weiß, dass ich dieses Stück mache, erzähle ich vielen verschiedensten Menschen davon und jeder Mensch hat immer gleich eine Anekdote zu erzählen.
Welche Herausforderungen bringt die Inszenierung für die Regie und auch für die Darstellerin und den Darsteller mit sich.
Das Stück hat ein extremes Tempo. Die Wechsel der Figuren, der Orte ist super schnell, immer wieder. Der Wechsel zwischen Erzählfigur und Figur ist auch super schnell. Das ist natürlich auch reizvoll. Also wir haben natürlich auch uns ein bisschen einen Spaß daraus gemacht, mit diesem Tempo zu spielen. Aber wir haben uns auch eindeutig entschieden, und das haben wir wirklich während des Probenprozesses gemerkt, wow, das geht mir jetzt zu schnell. Wie soll ich jetzt mit diesen Gefühlen, die ich jetzt erlebt habe, zum Beispiel als Martina, wie soll ich jetzt meinem Vater gegenübertreten, wenn ich jetzt gerade noch das verarbeiten möchte? Und genau in solchen Momenten haben wir dann damit gespielt, dass wir Räume geschaffen haben für diese Figur, dass sie dieses Erlebte auch nochmal sich damit auseinandersetzen kann. Wir haben auch sehr körperlich gearbeitet, sehr choreografisch, und sie hat auch dann die Möglichkeit, das körperlich zu vertanzen, zu Mitsprache, damit sich auseinanderzusetzen mit Songs, mit Musik. Wir haben da sehr vielseitige Formate oder Spielstile gewählt, um genau solche Räume zu schaffen und Raum zu machen für diese Gefühle.
Die Körperarbeit ist ohnehin ganz dein Ding, ne?
Ja, ich mache das selber gerne, wenn ich spiele. Ich bin ja auch Spielerin. Ich finde das super toll, Gefühle und Geschichten und Emotionen und Beziehungen auszudrücken mit dem Körper. Ich finde, der Körper erzählt so viel. Diese Körpersprache ist sowas Spannendes. Und jetzt hier in dieser Inszenierung war das auch wirklich ein Thema, dass wir diese Räume, diese Emotionalitäten, dieses Auseinandersetzen mit diesen herausfordernden Begegnungen und Erfahrungen und Gefühle, die wirklich körperlich umzusetzen.
Die Bühne, das offene Bühnenbild, trägt seinen Teil zum Gelingen der Inszenierung bei.
Wir haben eine tolle Bühne, die macht einfach echt endlos Spaß. Wir haben so Freude daran. Wir haben da extra etwas geschaffen, etwas Weiches, etwas Flauschiges, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich in Watte gepackt fühlen kann, wo man sich reinlegen kann und träumen kann. Aber es gibt auch harte Elemente. Und diesen Wechsel von wegen, ich schmeiße mich in ein Kissen und dann setze ich mich wieder auf eine Bank, oder es ist viel zu eng und zu hart, was um mich herum ist, und das dann zu nutzen, um diesen Gefühlszustand zu kreieren, ist einfach so super toll.
Wie schwierig ist das, nicht nur in den Rollen, sondern auch in den Gefühlen da ständig hin und her zu wechseln? Haut es einen da raus, sobald man vielleicht nicht total konzentriert ist?
Das ist tatsächlich an diesem Stück eine große Challenge, finde ich. Also mehrere Figuren zu spielen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Nur hier geht es aber so, dass man in der einen Situation halt in der kompletten Trauer ist, und dann geht man in den Erzähler rein und springt wieder in die Situation. Das heißt, meine Gefühle werden immer wieder so abgeschnitten und ich muss wieder auf 100% einsteigen in da, wo ich gerade war. Und dann kommen natürlich auch noch super viele Ortswechsel schnell noch dazu. Und es ist ein sehr körperliches Stück auch noch. Das heißt, wir sind sehr viel am Rumturnen. Und dann kommen die Lichter noch dazu, die super heiß sind. Also ich schwitze mich da tot. Aber es ist tatsächlich, es macht super Spaß. Es ist ein sehr energetisches Stück. Die 1,5 Stunden, die wir das spielen, verlangen von uns einiges ab. Danach bin ich aber emotional und körperlich erstmal kaputt.
Es ist ja auch nicht so, dass ihr Orte habt, die vorgegeben sind, sondern ihr müsst ja auch die Orte herstellen, ne?
Ja, und das macht total Spaß. Also es geht ganz viel um, okay, hier findet das jetzt statt und wir behaupten das und das funktioniert. Also ja, das ist sehr schön.
Also es war so. Alessandro war glücklich. Er war überglücklich, als er nach Hause kam. Als er durch die Tür ging, bot sich ihm das übliche Bild. Sein Vater schrie seine Mutter an. Ach, du bist eine blöde Schlampe! Und seine Mutter hat wie immer geschwiegen. Also ging Alessandro wie immer in sein Zimmer, um seinen Kopf unterm Kopfkissen zu vergraben, damit er nichts mehr hört. Aber diesmal denkt er nur an sie, ist glücklich und will dieses Glück bewahren. Er fragt sich, wird sie morgen noch da sein? Oder besser gesagt, war es nur ein Kuss? Oder sind sie jetzt zusammen? Woran erkennt man, ob es nur ein Kuss oder ob es etwas Ernsteres ist? Alessandro jedenfalls muss es unbedingt wissen, aber er kann sie das nicht in einer Nachricht fragen, er muss sie sehen. Also geht er zu ihr, um mit ihr zu reden. Aber als er so vor ihr steht, weiß er nicht, wie er fragen soll. Er sucht nach den Worten, findet sie aber nicht. Und alles, was er über die Lippen bringt, ist zu sagen, ich liebe dich.
Aber sie kennen sich erst seit einem Tag.
Ach Scheiße, tut mir leid, ich habe alles falsch gemacht, sorry.
Ich liebe dich auch.
Martina weiß zwar nicht, ob es stimmt, aber es tut ihr leid, ihn so zu sehen. Also sagt sie es zu ihm.
Echt?
Da will sie ihm zum zweiten Mal an diesem Tag zu verstehen geben. Nein. Also ich meine, ich mag dich, aber lass es uns langsam angehen. Lass uns mal sehen, wie es so läuft.
Das versteht er nicht und reagiert eifersüchtig, auch mal aggressiv. Nachvollziehbar fürs Publikum, in Anbetracht seines familiären Hintergrunds. Die schnellen Rollenwechsel, sie sind fürs Publikum absolut nachvollziehbar.
Es ist ein Spiel in off character, nennt man das, glaube ich. Also man schlüpft ganz schnell in einen Charakter, dann in den nächsten. Magdalena und Chris haben 6 oder sogar 7 Rollen, in denen sie hin und her switchen. Kannst du ihnen als Regisseurin da auch technische Hilfeleistung bieten?
Ja, das ist super spannend, weil wir machen das auch so ein bisschen zusammen. Man spürt zusammen da rein und guckt, okay, was braucht es? Was braucht es für einen Blick, für eine Körperlichkeit? Wie müssen die Wechsel sein? Müssen sie körperlich schnell sein? Aber dann muss man trotzdem wiederum sich Zeit nehmen, die Figur zu spüren. Ob das eine kleine Figur ist oder eine große, da haben wir natürlich ein bisschen gespielt mit dem Thema Überzeichnung. Die kleinen Figuren, die nur so schemenhaft vorkommen, die sind eher überzeichnet, groß gespielt. Und die Hauptrollen, die wir haben, wir reden immer von 3 Hauptrollen. Wir reden von Martina, wir reden von Alessandro und dem Vater. Das sind für uns so die 3 großen Rollen. Denen geben wir dann mehr Raum und mehr Atem, kann man sozusagen sagen. Und ja, es war eine spannende Reise auch mit diesen Wechseln. Wir haben eigentlich angefangen, indem wir sie ganz klar getrennt haben. Wir haben sehr sauber diese Figuren getrennt, auch Erzähler von Hauptcharakteren, haben uns immer mehr da herangewagt, dass diese Erzähler ihnen ja auch das mitempfinden, was die Figuren da erleben und dass die ja sich gar nicht neutral zurückhalten sollen, sondern im Gegenteil, dass die sich da mit rein auf diese Reise begeben und auch sozusagen Empathie empfinden für die Figuren. Und das macht sie dann so nahbar. Das macht dann die Figuren und auch die Erzählerinnen dann so authentisch und auch man fühlt sehr mit ihnen mit.
Ihr sprecht das Publikum auch direkt an.
Genau, das Publikum ist mittendrin und wird auch angesprochen. Trotzdem ist es eine Reise, die sie zusammen auf der Bühne erleben. Sie haben auch Momente, wo sie so hinter dem Publikum durchlaufen. Wir haben auch Soundeffekte extra so gemacht, dass es hinter dem Publikum stattfindet, der Sound, dass das Publikum wirklich sich hineingezogen fühlt.
Die Themen, die im Stück verhandelt werden, also Pubertät, erste Liebe, Familie oder eben auch eine kaputte Familie, die sind ja auch oft schambehaftet. Gerade Pubertierende, die wenden sich ja dann vielleicht auch gerne mal kichernd ab. Welche Mittel nutzt ihr, um das jugendliche Publikum wirklich mitzunehmen?
Also wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass diese Jugendlichen, die das Stück sehen, reagieren werden und zum Teil sehr stark, weil wir auch damit spielen. Wir sind sehr sicher, dass die Jugendlichen auf jeden Fall gerade in dem Alter, in dem sie mit sehr viel Scham zu kämpfen haben, jeden Kuss komisch finden und witzig oder peinlich oder eklig. Das wird auf jeden Fall vorkommen. Wir haben uns aber absichtlich und extra nicht davon getrennt. Wir schützen sie nicht, ehrlich gesagt. Wir haben eher die Hoffnung, dass wenn sie hier auf der Bühne sehen, wie ein Mädchen sich mutig wehrt, wie ein Junge sich gegen seinen Papa wehrt und seine Mutter beschützt, wie hoffen, dass diese tollen, mutigen Reaktionen und das Riskieren, dass sie das wirklich, weil sie das miterleben, das ist das Wunderbare an Theater, weil sie das erleben können, dass andere das machen. Ich glaube und ich hoffe, dass es ein Beispiel ist, dass sie auch mutig sind, ihre eigenen Grenzen zu spüren, vielleicht den Mut bekommen, es auszusprechen und noch besser, dass sie sich auch wehren, falls ihnen mal ein grenzüberschreitender Moment so begegnet.
Hautnah erlebt das Publikum Martinas innere Kämpfe und auch die von Alessandro mit. Wie und wann sage ich Nein? Gegenüber dem Freund, der Freundin, aber auch gegenüber Vater oder gegenüber Eltern überhaupt.
Martina kehrt ins Haus zurück, belastet von dem Nein, das sie ihm wieder einmal nicht sagen konnte.
Alessandro kann es kaum erwarten, sie morgen früh wiederzusehen.
Martina kann es kaum erwarten, ihm morgen früh sagen zu können, Ali, schau, ich mag dich, aber lass es uns wirklich langsam angehen. Am nächsten Morgen wacht Martina auf, verlässt das Haus, geht zu Alessandro und sagt, Ali, ich
Martina,
muss
ich muss mit dir reden.
Okay.
Boah, ich habe letzte Nacht hervorragend geträumt. Ich hatte einen überwältigenden Traum. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll, aber es geht mir gut. Du machst mich so glücklich. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir das erklären soll, aber heute Morgen, da bin ich aufgewacht und ich konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen, um dir zu sagen, Martina, du bist wunderschön.
Danke.
Und was wolltest du mir sagen?
Nichts. Nein.
Ohne hier allzu viel verraten zu wollen, darf ich doch sagen, dass die Geschichte für alle Seiten zum Schluss gut ausgeht. Magdalena und Chris, die diese 85 Theaterminuten gestalten, profitieren in ihrem Spiel auch vom relativ kleinen Theaterraum in der Box.
Also das ist sehr intim, das Spiel. Was bedeutet, es ist auch Platz für leisere Töne. Und du kannst halt dem Publikum hier nichts verkaufen, was nicht da ist, weil sie dir halt tatsächlich so nah sitzen, dass die merken, wenn du die halt mit irgendwas, ich will nicht sagen verarscht, aber doch verarscht. So.
Und ich vermute, dem jungen Publikum kann man noch mal weniger vormachen.
Ja, genau, so ist es. Also die merken es direkt. Die merken direkt, wenn wir nicht angebunden sind. Und dann kommen natürlich dann auch, werden die unruhig oder es kommen Kommentare rein, mit denen man halt nicht rechnet.
Könnt ihr ein Anliegen formulieren, das ihr mit diesem Stück verbindet? Also was wollen Magdalena und Christa womöglich auch ganz persönlich über die Rampe bringen?
Also ich finde erstmal für Martina ist es ein sehr großes Ziel, ernst genommen zu werden. Also sowohl von ihrem Vater als auch von Alessandro als auch von anderen. Und ich glaube, das ist so ein Nein heißt Nein. Und wenn ich nicht möchte, egal was, dann heißt es das. Also dieses ernst genommen werden und eben auch dieses noch auf das Thema aufmerksam machen, weil es ist alltäglich.
Die Selbstbehauptung steht für dich im Mittelpunkt dieses Stücks. Chris, wie geht's dir?
Ich will jetzt nicht sagen Aufklärung, weil Aufklärung klingt immer so blöd, immer so schulisch. Aber ich finde, das Stück sollte anregen, zu nachdenken, auffordern. Weil es hat ja auch ein Happy End, das Stück. Und dieses Happy End, haben wir alle schon mal drüber gesprochen, ist natürlich auch nicht die Norm. Aber es gibt ein Hoffnungsschimmer, dass es auch sich ändern kann, Situationen. Und wenn das irgendwo nur zum Nachdenken anregt und Personen merken, okay, ich muss was ändern oder ich möchte was ändern oder ich kenne Personen, die in einer Situation steckt, wo ich ihr raushelfen möchte, dann finde ich, haben wir schon einiges getan.
Auch schon allein die Frage, wenn dir so etwas passiert, hast du eine Vertrauensperson, an die du dich wenden könntest? Also solche Dinge. Ja.
Ja, und die sollen einfach Spaß haben. Also es ist, also oh, das, ja. Das macht ja auch furchtbar Spaß. Wir sprechen jetzt gerade viel über diese Gewaltsachen, die da passieren. Ja, die sind auch schlimm, auf jeden Fall, aber es macht es auch furchtbar Spaß.
Es ist auch eine Liebesgeschichte. Also verliebt sein ist ja auch was total Schönes. So.
Und wie immer wird das Publikum in der Box rund um die Vorstellung ein- und aufgefangen. Ganz zum Schluss noch ein Wort zur Zielgruppe dieses Stücks Geschichte eines Nein. Für Menschen ab 12 Jahren ist es angekündigt. Aber Regisseurin Sarah Speiser empfiehlt es im Grunde für alle Generationen.
Kann dieses Stück auch zum Miteinander der Generationen beitragen?
Auf jeden Fall. Wir hatten gerade gestern in der HP2 hatten wir Menschen von der Beratungsstelle da. Und das war so spannend, was die auch nochmal uns gespiegelt haben, wie sie in ihrem Beruf das erleben, diese Geschichten und diese Themen. Und gerade eine Frau hat auch gesagt, es ist eigentlich die Aufgabe der Mutter, ihren Sohn zu beschützen und nicht der Sohn, seine Mutter zu beschützen. Und da ist es doch so spannend. Es ist auch, wir erzählen auch hier die Geschichte eines Vaters, der erlebt, dass seine Tochter plötzlich die Schule schwänzt, plötzlich nicht mehr ihn anlügt, nicht mehr nach Hause kommt. Das sind wahnsinnig viele Ängste und Sorgen, die da mitschwingen und Unverständnis. Und wenn man dann angelogen wird, man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und ich finde es total schön, dass wir nicht nur die Geschichte von diesen zwei Jugendlichen erzählen. Natürlich sind das die Hauptfiguren, aber es geht ja auch um die Eltern. Wie können sie damit umgehen, wenn ihr Kind sowas erlebt oder durch eine solche Zeit geht? Wie kann man sie unterstützen? Und was sind die Aufgaben von einem davon? Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es genauso für die Erwachsenen ein spannendes Stück ist, wie auch für uns. Von dem her, dieses Thema Nein zu sagen, ist auch so allgegenwärtig.
Viele der Vorstellungen sind bereits von Schulen vorgebucht. Aber es gibt da auch noch eine Familienvorstellung am Samstag, dem 7. Juni. Geschichte eines Nein. Die deutschsprachige Erstaufführung von Annalisa Arione und Dario De Falco ist in der Regie von Sarah Speiser am Theater Heilbronn in der Box zu sehen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Danke fürs Zuhören einmal mehr und bis zum nächsten Mal.
Da wird es im Theaterpodcast Hörbühne um die Uraufführung Pershing gehen. Einem Rechercheprojekt zum 40. Jahrestag des Pershing-Unglücks auf der Heilbronner Waldheide. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.